SRF 2 Kultur.
Der Mensch ist überall.
7 Milliarden atmen, essen, gehen zur Arbeit, pflanzen sich fort.
Wir haben uns die Erde untertan gemacht. Wir prägen sie stärker als Vulkanausbrüche oder Gebirgsfaltungen.
Der Mensch ist zur geologischen Kraft geworden.
Darum wollen manche Wissenschaftler eine neue Erdepoche ausrufen.
Das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen.
Die soll zeigen, dass wir an die Grenzen des Planeten stoßen. Aber die Initiative will mehr als mahnen. Sie fordert:
Verändern wir künftig die Erde nicht mehr blind, pflügen wir sie nicht mehr zufällig um, werden wir zu Gärtnern des Planeten.
Ist das ein nutzloser Alarm mehr?
Oder eine Idee mit katalytischer Wirkung?
Das Anthropozän, das neue Zeitalter des Menschen. Sie hören einen Kontext von Thomas Häusler. Autobahn A6, Thun-Bern bei Münzigen, ein Dutzend Kilometer außerhalb von Bern. Neben der Autobahn fließt die Aare hinter einem Erdwall, über den Fluss führt eine Brücke. Darauf steht Christoph Küffer, Ökologe an der ETH Zürich, und schaut auf den grünen Fluss hinunter und auf die zwei Inseln, die sich gegen die Strömung stemmen.
Viel Lärm, das wäre für mich als Ökologe zunächst mal nicht Naturerfahrung, sondern gestörte Natur. Wenn wir dann da auf die Aare raussehen, wenn das so ein bisschen eine Auenlandschaft sein soll, dann haben wir so eine typische Landschaft, die so für wilde Natur steht. Eine Landschaft, die sich immer ändert, wo es ganz unterschiedliche Mikrohabitate gibt, die auch sehr artenreich ist. Und gleichzeitig sehen wir natürlich, dass gerade diese Wildheit, diese Wildnis nur noch sehr begrenzt da ist und da sein kann. Also der Fluss ist eingegrenzt, auf der einen Seite hat es Häuser, auf der anderen Seite hat die Autobahn, dann hat Fußpfade, die mitten durch diesen Auenwald gehen. Die müssen eigentlich immer zugänglich sein, da darf es nicht beliebig überschwemmen. Es ist also so eine Art vom Menschen geschaffene Wildnis, könnte man sagen, weil man versucht, all diese Elemente des Wilden, des Unvorhersehbaren, der Störungen irgendwie hier in der Landschaft zu erhalten, ohne dass die Störungen zu störend werden.
Klingt absurd. Wilde Natur neben der Autobahn. Ein Auenwald, in dem Autolärm das Rauschen der Blätter vielfach übertönt.
Dann ist fast die ganze Welt absurd. Fast 3/4 des eisfreien Festlandes hat der Mensch umgestaltet, bebaut, beackert. Die Hunsigenau, die Christoph Küffer eben beschrieben hat, ist ein normales Stück Schweiz, sogar besser als normal. 2006 ist die Aare hier aufgewertet worden, hat mehr Platz bekommen, ihr Umland wurde mit Tümpeln bereichert, mit Platz für den Auenwald. Seltene Arten sollen hier gedeihen. Der Schweizer Land wächst, Reihrenden kommen, Wasseramseln, im Fluss Eschen und Barben. Die Hunsigenau neben der A6 ist Teil der drittgrößten Auenlandschaft der Schweiz. Es ist ein kläglicher Rest. Einst bedeckte dieser artenreiche Landschaftstyp entlang von Flüssen und Seen 2000 Quadratkilometer. Heute sind 90% davon verschwunden.
Dieser Habitatverlust ist auch der Hauptgrund, weshalb wir auch in der Schweiz einen großen Verlust von Biodiversität haben. Alle die Arten, die auf Auenlandschaften angewiesen sind, die haben nur noch sehr wenig Fläche zur Verfügung. Und diese Flächen sind dann noch fragmentiert und sind nicht mehr so wertvoll wie früher, weil eben viele der natürlichen Prozesse nicht mehr darin ablaufen.
Die Aufwertung der Hunsigenau muss vielen Ansprüchen genügen, erzählt Ökologe Christoph Küffer. Anlass war ein Hochwasser, das die Autobahn überschwemmte. So wurde ein Damm aufgeschüttet, der die A6 nun schützt. Umgekehrt hält der Damm den Lärm vom Fluss ab, wenigstens ein bisschen. Gleichzeitig mit dem Dammbau bekam der Fluss etwas mehr Platz. Für einen kurzen Seitenarm, zwei Inseln, Tümpel, Totholz.
Diese Elemente, die man hier hat, die hat sich die Natur immer wieder neu geschaffen. Eben durch Störungen, durch den Wandel des Flusses. Und jetzt schaffen wir die. Also der erschaffene Prozess sind wir geworden.
Das menschgemachte Stück Natur teilen sich Tiere und Pflanzen mit Joggern, Spaziergängern, Sonntagsausflüglern. Schweiz, normal. Die Schweiz des Anthropozäns, des Menschenzeitalters, das wir nun erkunden. Zuerst büffeln wir etwas Erdkunde, um das richtige Fundament dafür zu schaffen. Später werden wir der Aare folgen, von der Hunziken-Au aus über Bern bis in Richtung des Bielersees.
Etwa 4,5 Milliarden Jahre ist sie alt, unsere Erde. Um diesen immensen Zeitraum überblicken zu können, teilen ihn sich die Geologen in handlichere Abschnitte ein. Sie lassen sich dabei von der Lebensgeschichte des Planeten leiten, von der Faltung von Gebirgen, Meteoriteneinschlägen, dem Wechselspiel von Kalt- und Warmzeiten. Die Erdperiode des Pleistozäns, das vor 12.000 Jahren endete, war zum Beispiel so eine Epoche des Wechsels zwischen warm und eisig kalt. Bekannt ist auch der Zeitabschnitt der Kreide, bekannt vor allem wegen seines abrupten Endes vor 65 Millionen Jahren, als ein mächtiger Meteorit auf die Erde rauschte und den Dinosauriern den Garaus machte. Dieser Einschlag hat sich im steinernen Geschichtsbuch der Erde eingeschrieben. Und das ging so. Auf dem Meeresgrund lagern sich laufend Sedimente ab. Sie bestehen etwa aus marinen Kleinstlebewesen, die aus der Wassersäule nach unten rieseln, und aus dem Geschiebe, das die Flüsse ins Meer tragen. Je nachdem, was auf der Erde gerade so los ist, werden unterschiedliche Sedimente abgelagert, bilden sich andere Gesteine, Schicht für Schicht, wie bei einer Schwarzwäldertorte. Diese Schichten erzählen von der Vergangenheit. Der Meteorit, der die Dinosaurier erledigte, enthielt eine große Menge des Elements Iridium. Es lagerte sich nach dem Aufprall in den Sedimenten ab und kündet 65 Millionen Jahre später von diesem epochalen Ereignis. Diese und andere Spuren nutzen die Geologen, um sich ein Bild über die verschiedenen Erdepochen zu machen.
Die aktuelle Epoche heißt Holozän. Sie hat vor 12.000 Jahren begonnen. Die letzte Eiszeit war eben vorbei, die Erde wachte aus der Kältestarre auf und einem agilen Zweibeiner boten sich plötzlich optimale Entfaltungsmöglichkeiten, erzählt Reinhold Leinfelder, Paläontologe.
Das war eine sehr umweltstabile Zeit und das war für uns auch wichtig für die gesellschaftliche Entwicklung, weil wir in dieser ganzen Zeit Ackerbau, Viehzucht, aber auch Stadtentwicklung, Infrastrukturen, Handel, Verkehr aufgebaut haben und das ging eben nur, weil wir doch auch einigermaßen sicher sagen konnten, in dieser Region wird auch nächstes Jahr noch Wasser da sein, es wird der Boden noch da sein, etc.
Diese stabile Zeit haben wir Menschen so erfolgreich zu unserer Vermehrung genutzt, sagt Paläontologe Leinfelder von der Freien Universität Berlin, dass Wissenschaftler nun darüber debattieren, ob man eine neue Erdepoche einläuten müsste, das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen.
Diese Grundsituation, diese stabile, ist nicht mehr gegeben. Der Mensch hat derart in die Natur eingegriffen durch sein Handeln, dass wir sagen müssen, der Mensch ist zu einem geologischen Faktor geworden, sodass nun der Vorschlag aus der geowissenschaftlichen Gemeinschaft gekommen ist, insbesondere durch Nobelpreisträger Paul Krusen, nun das Anthropozän auszurufen.
Der Mensch als geologischer Faktor. Sprich, wir haben die Gestaltungsmacht von Vulkanausbrüchen erreicht oder die Wucht eines gigantischen Meteoriteneinschlags, der ganze Tiergruppen ausrottet. Der Mensch dominiert die Welt.
Denken wir an den Pflanzenwuchs. 90% der Pflanzenproduktivität besteht aus Zuchtpflanzen, also aus menschenbeeinflusster Produktivität. Die Biomasse der heutigen Säugetiere besteht zu über 90% aus dem Menschen selbst sowie seiner Haus- und Nutztiere. Das heißt, um das ein bisschen zu veranschaulichen, auf einen Tiger kommen heute mindestens 100.000 Hauskatzen. Oder eine andere Zahl, wir haben die Erde derart umgebuddelt durch Bergbau, Landwirtschaft, durch unsere Stadtentwicklungen, dass wir, wenn wir das so hochrechnen, zu einer Abtragungsrate kommen, die 30 Mal höher ist, als es dem Durchschnitt in der Erdgeschichte entspricht. Das sind nur so ein paar wenige Beispiele, um zu zeigen, dass nun auch, wenn man nun das Ausmaß sich ansieht, der Mensch eben nun wirklich zu einem geologischen, zu einem Erdsystemfaktor geworden ist. Das Klima habe ich ja noch gar nicht genannt. Ein weiterer großer Eingriff, den der Mensch hier eben macht.
Weil das gerade so viele Zahlen waren, das Beispiel mit dem Mensch und seinen Haustieren noch einmal etwas anders. Wenn Sie auf einer Seite alle Menschen und ihre Haustiere auftürmen würden, also uns, unsere Kühe, Ziegen, Hunde, Schweine, und auf der anderen Seite alle anderen Tiere auf der Erde, Elefanten, Blauwale, Nashörner, Löwen, Ameisen, dann würde der Haufen mit den Wildtieren nur ein Zehntel von dem wiegen, was der Mensch mit seiner Entourage auf die Waage bringt.
Kurz gesagt, Wildnis ade, willkommen auf der Baustelle Erde. Zu den Folgen und vor allem Folgerungen der Wissenschaft kommen wir noch, denn Reinhold Leinfelder und seine Kollegen von der Anthropocene Working Group wollen nicht nur alarmieren, sie wollen auch mögliche Wege in die Zukunft zeigen. Bevor das Anthropozän wirklich ausgerufen werden kann, müssen die Initianten aber zeigen, dass sie recht haben mit ihrer Behauptung, der Mensch sei eine geologische Macht. Denn es kann keiner so schnell eine neue Erdepoche ausrufen und sei ja Nobelpreisträger. Die Einteilung der Erdgeschichte ist nämlich für viele Forschungsdisziplinen eine Referenz, die in allen Labors der Welt gleich gelten soll. Darum prüft nun die Internationale Union der Geowissenschaften den Vorschlag. Letztlich müssen Krusen, Leinfelder und Kollegen darlegen, dass Geologen in Millionen von Jahren in den Sedimenten ablesen können werden, wie ihre Vorfahren in die Erdkreisläufe eingegriffen haben. Kein Problem, sagt Leinfelder.
Normalerweise ist es so, dass im Gebirge abgetragen wird und dann die Flüsse das Sediment in die Meere schaufeln. Dort entstehen dann Delten und ähnliche Flussmündungssysteme. Wir kontrollieren aber weit über 50% des Wasserflusses und fangen das Sediment immer in Stauseen ab. Das wird rausgebaggert etc. Wir haben völlig unterschiedliche, nicht mehr mit Naturprozessen vorhersagbare Sedimentmuster. Oder denken wir an Plastik. Es gibt jetzt schon Regionen, wo 40% der Sandpartikel aus Plastikpartikeln bestehen. Also auch ein völlig neuer Sedimenttyp wird hier durch den Menschen geschaffen.
Eine neue Art Tuff werden die Geologen der Zukunft finden. Einen löchrigen Sandstein. Entstanden, weil der Plastik in der abgelagerten Plastik-Sand-Mischung nach dem Verbacken zu Sandstein verwittert und Löcher zurücklässt.
Nun kann man einwenden, was ist Neues daran, dass wir die Erde beeinflussen? Schon die Jäger in Nordamerika, Australien und Europa haben vor tausenden von Jahren vermutlich große Tierarten ausgerottet. Die Römer haben Teile des Balkans abgeholzt und damit ganze Karstlandschaften geschaffen. Was ist neu heute?
Grundlegendes, sagt Reinhold Leinfelder. Unsere Einflüsse wirken viel langfristiger als früher. Seit 1950 haben sie sich enorm beschleunigt und sie verschonen kaum einen Teil der Erdmaschinerie.
Ich kann also gerne hier ein Beispiel bringen. Der atmosphärische Kohlendioxidanstieg, der menschengemachte, verändert die Temperaturen. Das kann zu Artensterben kommen, weil die Anpassung nicht schnell genug passiert. Aber dieser Effekt führt auch zur Versauerung der Meere, was indirekt dann wieder, wenn ich etwa an Korallenriffe denke, zum Aussterben führen kann von Ökosystemen. Wenn ich von einer anderen Seite komme, etwa Landnutzungsänderungen, also Abholzen von Wald für Ackerbau etc., für Urbanisierungen, dann hat das natürlich Habitatsverlust zur Folge, also wieder ein Eingriff in die Biodiversität. Aber auch das, was wir dann mit der Landwirtschaft tatsächlich tun, dass wir nämlich düngen, wir verändern also Phosphor- und Stickstoffkreisläufe, das kann zu Überdüngungen führen, wiederum Auswirkungen auf die Biodiversität. Und wenn wir Wald abholzen oder Moore trockenlegen, dann verschwindet auch ein ganz wesentlicher Kohlendioxidspeicher. Wir haben also wieder einen Einfluss auf den atmosphärischen Kohlendioxidgehalt und das Spiel geht wieder von neuem los. Also das nur mal hier an diesen beiden Faktoren gezeigt, wie das doch sehr stark alles ineinander spielt.
Die Überlegungen rund um die neue Erdepoche Anthropozän sollen den Blick auf das System Erde schärfen und darauf, wie der Mensch immer stärker in sein Getriebe eingreift. Aber da ist noch mehr, sagt der Paläontologe Reinhold Leinfelder.
Dann bekommen wir ein ganz anderes Verantwortungsgefühl, auch einen Rahmen für langfristiges Denken. Und in gewisser Weise ist es doch ein Gedankenwechsel, vergleichbar vielleicht mit der Aufklärung. Und wenn wir nun diese ganzheitliche Sicht auf die Welt angehen, dann glaube ich, gibt es einen sehr, sehr großen Mehrwert.
Die Metapher vom Anthropozän sagt, die alte Trennung zwischen Mensch und Natur gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr hier sichere Zivilisation, da gefährliche Wildnis. Aber auch nicht mehr hier böses Menschenwerk, da unschuldige Natur. Der Mensch hat alles zusammengefügt, mit allen Vor- und Nachteilen.
Zurück in die Hunzigenau. Ökologe Christoph Küffer geht zwischen Schilf und Büschen durch und über eine Brücke auf eine künstlich angelegte Insel. In einem ursprünglichen Flusssystem würde diese Insel innerhalb Monaten wieder abgetragen. Dafür würden sich anderswo neue bilden. Bäume würden umstürzen, Tümpel entstehen und vergehen. In einem arrangierten Stück Natur aber gibt es kaum Platz für natürliches Werden und Vergehen. Der Mensch hat den Seitenarm angelegt, er stabilisiert die Insel und jätet die invasive Goldrute, damit Trockenwiesen eine Chance haben.
In gewissem Sinn ist es Museum. Also man muss halt heute sagen, wenn die Fläche klein wird und wenn all die Einflüsse des Menschen nicht gestoppt werden können an der Grenze dieser sozusagen Naturflächen, dann kann man nicht erwarten, dass die Prozesse alle noch wie früher ablaufen. Andererseits muss ich sagen, auch für mich ist das hier sehr wertvoll. Also dass diese Elemente hier bestehen bleiben, hat einen Wert und sicher auch einen Nutzen. Und vielleicht in ein paar hundert Jahren werden wir sagen, das ist für uns Natur, die vom Menschen geschaffenen Elemente.
Wenn aber die ganze Schweiz vom Menschen geprägt wird, hat dies Folgen. Vergisst etwa der Gärtner das Mähen, überwuchert der Wald die artenreiche Alpwiese? Oder an welche Vorlage kann sich der Gartengestalter halten, wenn es das Vorbild, die Wildnis, gar nicht mehr gibt?
Der klassische Naturschutz aller abgegrenzten Nationalpark, der funktioniert nicht mehr, sagt Christoph Küffer.
Ein Grund ist, die Flächen sind zu klein, die uns übrig bleiben. Die schrumpfen weiter und es gibt nicht mehr genug Fläche, um alle unsere Arten zu erhalten. Das heißt, entweder man konzentriert unnatürlich viele Arten in die kleinen verbleibenden Flächen, die für den Naturschutz vorgesehen sind, oder man versucht, Arten in vom Mensch stark beeinflussten Gebieten außerhalb der Naturschutzgebiete zu erhalten. Und wahrscheinlich braucht es beides.
Aufgrund dieser Zwänge betrachten Ökologen gewisse Landschaften mit ganz neuen Augen, zum Beispiel abgeholzte Wälder. In den Tropen gibt es Tausende von Quadratkilometern, wo einst Urwald stand. Oft bleibt nach der Rodung eine Mischung aus Buschland und nachwachsendem Wald zurück. Als Forscher diese Brachflächen näher unter die Lupe nahmen, hat sich herausgestellt, dass sie vielfältiger sind als gedacht. Es lohnt sich, diese Gebiete nicht einfach verloren zu geben. Ein weiteres Beispiel sind die Städte, die weltweit ungebremst wachsen und wuchern. Gerade deshalb müsse man sich die Stadt auch als Naturraum denken, sagt Christoph Küffer. Ja, bald werde die Stadt zum wichtigsten, weil häufigsten Ökosystem. Beispiel Bern, 12 Kilometer Aare abwärts von der Hunziken-Au. Christoph Küffer hat sich den Rosengarten als nächste Station ausgesucht, weil man von hier über die ganze Stadt sieht und weil Parks sehr artenreich sein können.
Es gibt sehr viele Pflanzenarten in einer Stadt, pro Fläche mehr als in einer typischen Naturfläche. Es scheint also, dass man viele Arten zumindest kurzfristig auch in einem sehr intensiv genutzten Fläche haben kann. Aber die Frage stellt sich dann eher, können wir auch andere Qualitäten von Biodiversität erhalten? Also funktioniert dann in einer Stadt auch die Interaktion zwischen den Arten noch? Oder können die Arten gemeinsam Funktionen eines Ökosystems erfüllen, wie es ein natürliches Ökosystem tut? Die große Frage in der Stadt hier ist also, wie können wir funktionierende Ökosysteme gestalten?
Ein funktionierendes Ökosystem bedeutet zum Beispiel, dass die Alleebäume bestäubt werden von den Insekten in der Stadt. Aber auch die exotischen Pflanzen in den Gärten können Teil sein eines ökologischen Netzes. Oder Tierarten, die sich nur temporär fürs Stadtleben interessieren, wie etwa die Bienen, die gemerkt haben, dass sie dort oft mehr Blüten finden als auf dem Land.
Viele Städter haben bereits von sich aus ihren Lebensraum als neuartiges Ökosystem begriffen. Sie ziehen in ihren Gärten Pflanzen, die Insekten und Vögeln Nahrung bieten, stellen Bienenhotels auf oder Versteckplätze für Igel.
Solche Einzelaktionen begrüßt der Ökologe Christoph Küffer, aber sie werden nicht genügen, sagt er. Es brauche Kooperation und Planung. Wie bereits erwähnt, früher handelte die Natur, nun muss oft der Mensch ran. Im Kleinen können sich Nachbarn absprechen und in ihren Gärten mehrere Tümpel anlegen, damit die Froschpopulationen nicht isoliert sind. Im Größeren können Stadtbehörden ökologische Netze abstimmen und im ganz Großen setzt die gerade entstehende Biodiversitätsstrategie des Bundes auf eine Vernetzung verschiedener Naturräume, damit Tiere und Pflanzen zusammenkommen. Denken Sie etwa an Wildbrücken über die Autobahnen.
Und dann ist da noch die Natur selbst, die sich holt, was sie kann. Ohne beim Umweltamt nachzufragen, haben sich einige Biber entschieden, Berner Burger zu werden. Sie leben entlang der Aare, mitten in der Stadt. Traditionalisten mögen sich fragen, ob das noch ein richtiger Biber ist, der kaum Bäume fällen kann, weil es zu wenige gibt inmitten der Häuser.
Wie viel ein Biber wert ist, ist nicht nur eine Frage für einen Biologen, das ist eine Frage für uns alle. Und das kann ganz unterschiedliche Werte haben. In gewissem Sinn würde ich sagen, ein Stadtbiber ist viel mehr wert als ein Biber, der irgendwo in der Wildnis lebt, weil wir den erleben können, weil der uns ein Stück Wildnisgefühl vor die Haustür bringt. Ob er jetzt fürs Ökosystem die Funktion übernehmen kann, die er in einer Wildnis tut, würde ich jetzt bezweifeln, weil in Wildnis ist ja der Biber eines der Tiere, das die ganze Landschaft umgestaltet. Und das würden wir ja in der Stadt nicht mehr zulassen. Der dürfte ja jetzt nicht einfach die Aare hier stauen, zu Überschwemmungen im Mattequartier führen und wir finden das noch gut.
Der Umgang mit der Umwelt wird komplizierter werden. Die unterschiedlichen Interessengruppen müssen ihre Ansprüche aushandeln und abstimmen. Beispielsweise Hochwasserschutz, Naturschutz und Erholung, wie in der Hunziegenau.
Oder was machen wir mit den verlassenen Hochweiden in den Alpen? Was mit den sich entvölkernden Tälern im Tessin?
Der Mensch als Lenker und Manager. Diese Vorstellung holt uns von der Anklagebank als Naturzerstörer und gibt uns eine Aufgabe. Doch wie viel trennt den Naturgestalter vom allmachtsgetriebenen Manager des Globus? Rund 10 Kilometer vom Berner Rosengarten nach Westen ist die Stadt schon längst vorbei. Die Aare hat ein idyllisches Tal ins Gestein geformt. Wiesen und Wälder schmiegen sich an die Talwände und darin eingebettet ein großes Betongebäude, das gar nicht groß aussieht. Das Atomkraftwerk Mühleberg. Ökologe Christoph Küffer.
Das Kernkraftwerk ist ein Beispiel von einem Denken, das unser Denken über die letzten paar hundert Jahre geprägt hat, nämlich, dass man die Kultur auf der einen Seite trennen kann von der Natur auf der anderen Seite. Es gibt ein Naturschutzgebiet, hier ist Natur, das hat seine Parkgrenzen. Dann gibt es ein sehr intensives technisches Werk, wie ein Kernkraftwerk, das hat einen Zaun und beides ist klar getrennt. Fukushima hat uns gezeigt, was innerhalb des Kernkraftwerks passiert und die Risiken des Kernkraftwerks kann man nicht einfach trennen von der Natur. Ein Erdbeben, ein Tsunami, der von außen sozusagen von der Natur auf diese technische Anlage hinzugekommen ist, hat zu einer Katastrophe geführt.
Gerade oberhalb des AKW Mühleberg ist die Aare zum Wohlensee aufgestaut. Ein Erdbeben, ein Dammbruch könnte also auch hier zur Katastrophe führen.
Die Trennung Technik-Mensch auf der einen Seite, Natur auf der anderen Seite, beides kann separiert verstanden werden und kann separiert dann auch gemanagt werden. Das ist vorbei im Anthropozän.
Darum wollen Wissenschaftler die Disziplinen besser vernetzen, um das System Erde besser zu verstehen. Die technischen Dimensionen, die erdwissenschaftlichen, aber auch die sozialen.
Fehleinschätzungen drohen naturgemäß weiterhin. Als Antwort auf den Klimawandel preisen beispielsweise manche die Biotreibstoffe an. Die hilflose Politik hat den Ball dankbar aufgenommen und fördert vielerorts den Anbau. Dabei haben Analysen gezeigt, eine Lösung ist das nicht. Zu gewichtig sind die Nachteile, etwa die Konkurrenz zur Produktion von Nahrungsmitteln. Trotzdem werden weiterhin Zehntausende von Hektaren mit Mais und Zuckerrohr bepflanzt, die im Autotank statt im Magen landen.
Der Umweltjournalist Andrew Refkin, ebenso Mitglied der Anthropocene Working Group wie der bereits gehörte Paläontologe Reinhold Leinfelder, Andrew Refkin hat das Dilemma, in dem sich die Menschheit wiederfindet, so ausgedrückt.
Es wird nicht einfach sein, das Anthropozän in Besitz zu nehmen. Wir sollten das mit einer unangenehmen Gefühlsmischung aus Unbehagen und Begeisterung angehen.
Refkins Gefühlmix aus Unbehagen und Begeisterung hält wach für Überraschungen. Negative wie in Fukushima, aber auch positive, zu der die Natur stets fähig ist. Zu besichtigen etwa am Niederried-Stausee, nur 3 Aare-Kilometer unterhalb des AKW Mühleberg.
Die Hubentaucher haben natürlich sehr Blässhühner. Dort ist eben ein Kormoran, der dort hockt. Wir haben jetzt keine Feldstecher dabei, aber eine Reiherente hat es dort schon noch. Vorher ist eine Bachstelze da drüben.
Ein Stück aufgestaute Aare. Das stört manche Fische. Es ist aber mittlerweile ein eminenter Zwischenstopp für Zugvögel. Ungeplant, zufällig und nun ein Schutzgebiet von europäischer Bedeutung. Im Anthropozän müssen Ökologen umdenken, offen sein, sagt Christoph Küffer. Zum Beispiel auch im Umgang mit invasiven Arten, also Pflanzen- oder Tierarten, die von ihrer Heimat in fremde Gebiete eingeschleppt worden sind, wo sie sich zuweilen unkontrolliert ausbreiten. In der Schweiz kennt man die wuchernde Goldrute oder den Japanknöterich.
Bisher war das für Ökologen der Feind, den es zu bekämpfen gilt.
Manchmal aber, hat Christoph Küffer auf den Seychellen im Indischen Ozean gelernt, muss man sich mit dem Feind arrangieren. In der Vergangenheit haben Einwanderer den Wald auf den Seychellen abgeholzt und importierte Zimtbäume angepflanzt, um im Gewürzmarkt mitzutun. Die Zimtbäume überwucherten manche Eilande, von der inseleigenen Flora blieben nur kümmerliche Reste. Nach Lehrbuch würden Ökologen nun die Zimtbäume roden, um Platz zu schaffen für den ursprünglichen Bewuchs. Das aber geht kaum mehr. Zu hoch sind die Kosten und es drohen Erosion und der Vorstoß anderer invasiver Pflanzen, die es auf den Seychellen bereits gibt, die der Zimt aber bisher in Schach gehalten hat.
Was wir jetzt versuchen dort, ist eine Strategie entwickeln, wo man den Zimt als Teil des Waldes behält und auch versucht, so ein paar positive Seiten des Zimts zu nutzen und gleichzeitig innerhalb des Zimtwaldes wieder die seltenen endemischen Seychellenarten zu fördern.
Dieses Arrangement ist möglich, weil die Zimtbäume einheimische Pflanzen nicht vollständig verdrängen wie andere Invasoren, sondern ihnen sogar in ihrer Mitte geschützte Wuchsplätze bieten.
Das Anthropozän fordert Pragmatismus. Deutschland macht es in der Nordsee vor. Dort werden große Windparks gebaut, um die Energiewende zu schaffen und den Klimawandel zu bekämpfen. Nun sollen die Anlagen zusätzlich eine naturschützerische Funktion erhalten. Ihre Fundamente auf dem Meeresboden bieten neuen Lebensraum für den europäischen Hummer, dessen Zahl in der Vergangenheit stark gesunken ist. Der Meeresboden der Nordsee ist in weiten Teilen weich und ungeeignet für die Hummer. Bald werden im Windpark Rifgat 3000 Tiere ausgesetzt, um dort eine neue Population aufzubauen.
Noch ist das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, nicht offiziell ausgerufen. Noch sind die damit verbundenen Ansätze und Rezepte umstritten. Man kann das Anthropozän als eine Epoche des erzwungenen Experimentierens begreifen. Unser aller Blick auf die Welt und unsere Rolle darin wird sich ändern müssen. Die Forscher sind davon nicht ausgenommen, sagt der Ökologe Christoph Küffer. Seine Generation habe sich dieser Disziplin zugewandt, weil sie sich von der unberührten Natur angezogen fühlte. Und nun gäbe es kaum mehr solche Gebiete.
Und von daher ist es schon ein bisschen so ein wehmütiges Gefühl, dass wir jetzt in Ökosystemen arbeiten müssen, die schon sehr stark verändert sind. Aber rein wissenschaftlich gibt es natürlich sehr spannende Fragen. Und von den Möglichkeiten, die man hat, auch etwas positiv zu beeinflussen, gibt es da natürlich auch sehr große Möglichkeiten. Also vielleicht die nächste Generation Ökologen, die können sich nichts anderes vorstellen, als in einer Stadt zu arbeiten und finden das viel spannender, als abseits aller Menschen in einem dieser verlassenen Gebiete, die eigentlich sehr artenarm sein können oder landschaftlich auch sehr langweilig.
Das Anthropozän. Das neue Zeitalter des Menschen. Sie hörten einen Kontext von Thomas Häusler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.